Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, der Ankläger am Internationalen Strafgerichtshof, hat einen Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant sowie gegen drei Hamas-Anführer beantragt. Seit Tagen wird das heftig debattiert, die Empörung ist groß und wir wollen mal versuchen einzuordnen, was ist hier juristisch legitim und politisch reagiert. Dieser Internationale Strafgerichtshof gibt immer wieder Anlass für Diskussionen. Wie haben Sie reagiert, dass Sie das gelesen und gehört haben?
Ich habe versucht, meinen Impuls, ich bin empört, es ist ein Skandal, es ist ein weiteres Momentum von Doppelmoral und Heuchelei, das in einer juristischen Möglichkeit besteht, aber das von dem Staatsgerichtshof ausgerechnet Israel und dann gleichzeitig mit einer Terrororganisation in diesem Haftbefehl in einer Einheit gesehen wurde. Ich habe also alles versucht, erst einmal, was ich geschildert habe und was ich glaube, wirklich viele, viele Menschen so gesehen haben, nicht auf mich wirken zu lassen, sondern versucht, mich zum Juristen zurückzuziehen, der mit Vernunftsargumenten, der mit gesetzlichen Grundlagen solche Fragen zu beantworten hat. Es gibt für diesen Tatbestand, der den Haftbefehl ergibt, ganz bestimmte Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen haben ihren härtesten Prüfstand bei der Frage, ob eine, in dem Fall israelische Regierung, Verantwortung trägt der Prime Minister, der Verteidigungsminister, vorsätzlich Kriegsverbrechen begangen hat. Und dann geht es um die Definition des Kriegsverbrechens an sich. Und wenn man sich diesen Punkten nähert, und das ist die Aufgabe des Staatsanwaltes, glaubt, man könne dann vor Gericht diese auch so darlegen, dass sie jedenfalls sich verdichten, dann wäre der Haftbefehl an sich eine juristische Möglichkeit, die man auch umsetzen kann. Ob Kriegsverbrechen begangen wurden, ist eine Frage erstens der juristischen Betrachtung und der tatsächlichen Betrachtung. Darüber kann man bei Juristen immer streiten. Unstreitig sind aber erstens die Frage, ist die Verhältnismäßigkeit bewahrt worden? Zweitens, ist mit dem Wissen, dass Zivilisten dabei getötet werden, dieser furchtbare Begriff des Kollateralschadens anzunehmen, oder sind quantitativ diese Tötungen überproportional und das ist die entscheidende Frage, waren sie zu vermeiden oder sind sie bewusst in diesen Krieg aufgenommen worden? Sie werden verstehen, dass ich mich da zurückhalte in der Bewertung, weil wir alle viel zu wenig Material haben dazu. Nehmen wir also an, der Staatsanwalt ist bei dieser Frage zur Bejahung gekommen und auch bei der Frage, dass die zwei Ministerpräsidenten und Verteidigungsminister das auch wussten und wollten, besteht die juristische Möglichkeit, den Strafantrag und den Strafbefehl zu beantragen. Jetzt kommen wir wieder auf die andere Ebene. Es ist unstreitig, dass die Terrororganisation Hamas gegen alle Menschenrechte, aber auch gegen alle Fragen, die wir eben besprochen haben, verstoßen haben. Sie sind in das andere Land eingedrungen. Sie haben Zivilisten bewusst und gewollt nicht nur ermordet, nicht nur gedemütigt, sondern dann auch noch, und das ist schon alleine Beweis genug, in den sozialen Medien gezeigt. Also, dass die Hamas in dem Fall auch als Kriegsverbrechen gesehen werden kann, das ist juristisch eher sehr schnell geprüft. Jetzt kommen wir zu einer der ganz großen Kritikfragen. Das eine ist dann doch eine Regierung, die sich demokratisch legitimieren muss, die ein Parlament hat, das unstreitig ein demokratisches ist. Auch wenn ich sagen würde, dass in der Regierung Netanyahu Antidemokraten sind, aber, und das ist entscheidend, in der Kriegsregierung ist keiner davon verdächtigt. Muss man also, wenn man das will, eine Terrororganisation und eine unstreitig demokratische Regierung in einen Antrag stellen? Nein. Dies getan zu haben, ist auch kein Zufall. Dies getan zu haben, ist eine Aussage, die in der Tat skandalös ist, weil selbst wenn man unterstellt, dass genug Beweise gegen Israels Regierung vorhanden sind, ist in dem jetzigen Konflikt die beiden Parteien in einer Klageschrift zusammenzufassen. Eine Aussage, die damit mit aussagt, dass selbst die israelische Regierung eigentlich eine Terrorregierung sein könnte. Und ich betone, das ist Fakt. Faktisch falsch und skandalös. Die zweite Grundsatzfrage, über die wir uns Gedanken machen müssen, ist, dass dieses selbe Gericht und dieser selbe Chefankläger bei so vielen anderen Ländern, bei denen er ebenfalls wahrscheinlich sogar noch deutlicher Beweise hat, dass es sich um Kriegsverbrechen handelt, dass sich eben all diese Fragen, die gegen Israel gerichtet sind, auch und schon seit sehr langer Zeit darstellen, keine Strafbefehle gegen oft dann nicht mal demokratische Regierungschefs und Chefinnen ausgestellt hat und beantragt. Das ist meine Ebene der Doppelmoral und der Heuchelei. Wir erleben mit dieser Handlung eine weitere Verschiebung und Relativierung der Gefahr der Angreifenden, die Hamas, und eine Dämonisierung des Staates Israel, repräsentiert durch einen Ministerpräsidenten und einen Verteidigungsminister. Ich will damit nochmal deutlich sagen, ich bin kein Verteidiger von Netanyahu, im Gegenteil. Auch ich bin ein politischer Ankläger, aber das ist nicht die Ebene der Rechtsebene. Politisch darüber zu streiten, zu diskutieren, tun die Israelis selbst, die Familien der Geiseln, die eine andere Perspektive haben, die Gesellschaft, die wiederum eine eigene hat, und in Teilen der Gesellschaft, die dann am Ende sagen, Netanyahu ist sowieso schuld an all dem, was passiert ist, weil seine Regierungen seit Jahren überhaupt nicht mehr gesehen haben wollten, was sich im Gazastreifen abspielt. Diese Ebene ist eine notwendige. Die juristische ist ein weiterer Schritt, den wir ja in vielen Bereichen seit Wochen und Monaten erleben. Israel als einen Kriegs- und einen Terrorstaat zu diskutieren, die Umkehr von Täter und Opfer und schließlich die Fantasien der Elimination Israels damit zu stärken.
Ob dem Antrag stattgegeben wird, werden wir dann in ein paar Wochen feststellen.
Ein kurzer Hinweis dazu: In der Regel hat bisher das Gericht die Anträge des Generalstaatsanwaltes immer angenommen.
Nun die Frage, wie muss man das denn beurteilen? Wird jetzt bei Israel mit strengeren Regeln gemessen als bei den von Ihnen genannten anderen Konfliktstaaten, weil es eine Demokratie ist, oder muss man hier vermuten, es hat schon mit Israel oder dem jüdischen Staat zu tun?
Das Zweite ist deutlich zu priorisieren. Wir erleben ja auch die Anklagen Südafrikas und anderer Länder diesbezüglich, und wir sehen, dass viele Länder, die zu Recht hätten auch angeklagt werden können, niemals vor diesem Gericht aufgerufen wurden. Nun würden mir Kritiker sagen, weil das da nicht geschehen ist, kann keine Entschuldigung sein, dass, wenn jetzt Israel dran wäre, man darauf verzichten müsse. Das ist etwas, was man auch akzeptieren muss. Nur, dass es da um eine Doppelmoral geht und dass wir sehen, dass Israel sowieso momentan für alles, was teuflisch, was brutal, was zerstörerisch, was imperialistisch, was kolonialistisch steht, ist unabhängig des 7. Oktober ja schon seit Jahren so. Ich erinnere dann doch an die BDS-Diskussion, in der ja auch viele jüdische Stimmen Verständnis für die BDS-Bewegung hatten und wir doch endgültig doch jetzt spätestens merken müssen, wie gefährlich diese Bewegung war, die schon seit 2-3 Jahrzehnten, vor allen Dingen in England sehr erfolgreich, aber auch in anderen Ländern, es geschafft hat, dass israelische Künstler und Wissenschaftlerinnen pauschal boykottiert werden sollten, also nicht nur Lebensmittel, sondern Menschen, weil sie Israelis sind. Das heißt, das Individuum wurde in eine Kollektivverantwortung und Schuld gesteckt, und wir wissen, dass das eigentlich eine Methode ist, die immer eine auch rassistische oder antisemitische ist. Wir haben allein in den letzten Wochen wieder gesehen, dass ein fantastisches musikalisches Quartett aus Israel in Holland nicht hätte auftreten dürfen sollen. Das haben die Konzerthallen dann schon beschlossen, nach dem Motto, alles, was aus Israel kommt, auch Kunst, ist mittlerweile unter Generalverdacht. Das sind Fragen, wo auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von höchstem internationalen Ruf, nicht mehr an Universitäten in dieser Welt arbeiten oder gar Gastvorträge halten sollen, weil sofort gewalttätige Reaktionen und eben solche Boykottreaktionen entsteht. Dies ist eine dieser Bewegungen, die eine Stimmung vor allen Dingen in der jungen Generation hervorgerufen hat, wo wiederum alle Prinzipien der Menschenrechte, des Humanismus mit Füßen getreten werden. Die Paradoxie ist sogar, dass Künstler, Künstlerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich gegen diese Regierung stellen, die für eine Zwei-Staaten-Lösung sind, also individuell dort sind, wo die meisten eigentlich sich wünschen, dass es im Nahen Osten endet, ebenfalls boykottiert werden. Wenn wir das alles zusammennehmen, bildet sich langsam ein Teppich, wo Israel kaum mehr Luft hat, und zwar von der Bevölkerung her, nicht von der Regierung, ein normales Land mit normalen Bevölkerungs auch Wünschen zu haben, wo, wenn ich ins Ausland gehe, nicht gleich beschimpft werde und dem Kollektivverantwortungsgedanken der Regierung, die ich unter Umständen sogar nicht gewählt habe, haftbar gemacht zu werden. Wir müssen also beim ESC auch noch mal genau hinschauen. Was für ein Skandal, dass ein Land wie Israel und diese Sängerin, die ja sogar den Text angepasst hat, während des ESC um ihr Leben Angst haben musste und viele, viele, ich sage wirklich dümmlich, Leute mit ihren Argumenten unterwegs waren, dass der Song und die Sängerin nicht auftreten können. Sie ist eine junge Frau, 20 Jahre alt, und sie ist ein Mensch und sie kann doch nicht, nur weil sie den israelischen Pass hat, deswegen nicht auftreten dürfen. Es gibt keine offizielle Sanktionsbeschlüsse. Und als dann auch noch gesagt wurde, dass die Russen auch nicht mehr auftreten dürfen und sanktioniert werden und das unwidersprochen übrigens blieb, dann ist mir endgültig klar geworden, dass es von Argumenten gar nicht mehr der Rede sein kann. Russland hat einen Angriffskrieg begonnen. Israel musste sich verteidigen, weil die von Iran gesponserte Hamas Israel angegriffen hat.
Nun, wenn man von den juristischen und politischen Argumenten mal noch eine Stufe weitergeht in Bezug auf den Internationalen Strafgerichtshof, der ja das Völkerrecht verteidigen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eindämmen sollte, auf dieser Ebene diskutiert, alle Kontextualisierungen weggelassen, wäre das ja eine sehr wichtige Institution, die ja versuchen sollte oder auch möchte, auf aktuelle Konflikte einzuwirken, zur Verhinderung eben dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Also Gerichte sind aufgerufen, wenn solche Verbrechen stattgefunden haben, die Verantwortlichen zu richten. Präventionsgedanken spielen bei einem solchen internationalen Gerichtshof kaum eine Rolle. Zweitens, ich wollte mit all dem, was ich beschrieben habe, inklusive auch dieser Frage, die Sie jetzt ansprechen, deutlich machen, dass ich da schon antisemitische Grundströmungen mit erlebe. Mittlerweile ist Israel der Jude unter den Nationen geworden. Der Sündenbock, der Teufel, der Landnehmer, der machtgeile Staat, der skrupellose Staat. Alles Bilder, die wir ja in den Narrativen des Antisemitismus gegenüber Juden schon kennen, wird auf den Staat Israel übertragen, und zwar auf alle Menschen. Ich sage noch einmal, die Differenzierung zwischen der Regierung und den Bürgern und Bürgerinnen ist hier unverzichtbar. Deswegen nehme ich dieses Narrativ, es ist der Jude unter den Nationen geworden. Das ändert nichts daran, dass wenn Völkerrecht gebrochen wurde, wenn Menschenrechte gebrochen wurden, wenn Kriegsverbrechen begangen wurden, dass man diese aufzuarbeiten hat. Die Frage war nur Syrien, die Türkei in Syrien, Russland in Syrien mit nicht nur verwickelt, wer hat Giftgas geliefert? Wer hat die eigene Bevölkerung, hunderttausende Menschen mit sogar diesen verbotenen chemikalischen Mitteln, Kampfmitteln umgebracht? Wir sehen, da ist nichts passiert, nichts. Nahe Osten. Bei Israel passiert alles, und es ist natürlich kein Unterschied, ob es sich um eine Demokratie oder eine Diktatur handelt. Weder sind die einen privilegiert, noch sind die anderen benachteiligt. Die Verantwortlichen sollten, das ist die Idee, vor diesem Gerichtshof erscheinen. Hinzugefügt muss aber werden, dass Länder wie Amerika, aber auch andere große Mächte sich diesem Gerichtshof nie unterworfen haben. Warum nicht? Weil natürlich auch ein solcher Gerichtshof subjektiv parteiisch sein könnte. Und wir erleben das auf einer ganz anderen Ebene momentan. Die Anerkennung des palästinensischen Staates, auch von europäischen Regierungen jetzt groß angekündigt, Irland, Spanien vorne an, wird dann ergänzt, argumentativ, dass immerhin über 140 Länder in der UN Palästina anerkannt haben. Erstens schaut man sich die 140 Länder an, von Schurkenländern bis Forest State, bis aber auch Diktaturen. 4/5 all dieser Länder, die genannt werden, sind unter dieser Kategorie einzurichten. Zweitens, was mich bisher immer erschüttert, ist, dass wir das einfach dann hinnehmen, aber die Betreffenden nicht fragen, und das will ich jetzt fragen, Spanien, Irland beispielsweise, wo ist das Territorium des Staates Palästina, das ihr jetzt gerade bereit seid anzuerkennen? Ohne dass klar wird, wo der Ort des Staates ist, ist eine solche Anerkennung zwar politisch, aber außerordentlich sinnlos. Denn ein anerkannter Staat ohne ein Staatsgebiet ist alleine schon wieder völkerrechtlich, und da sind wir wieder im rechtlichen Völkerrecht, völlig obsolet. Es ist eine Willenserklärung. Es gibt keine Staatsgewalt. Das ist in Gaza eine Terrororganisation. Und es ist in den Westbanks ebenfalls eine sehr umstrittene Führung. Es fehlt also die Staatsgewalt. Es fehlt die Staatsform. Es fehlt das Staatsgebiet, alles Grundvoraussetzungen für eine staatliche Anerkennung. Was ist das eigentlich also? Und auch hier wird die Frage zu stellen sein. Diese europäischen Länder erklären das gerade jetzt, mitten in diesem Konflikt, und belohnen letztendlich den terroristischen Gewaltakt der Hamas mit einer Staatsanerkennung. Das ändert nichts daran, dass Israel dort, wo die Regierung versagt hat, auch Rechenschaft abzugeben hat. Es zeigt aber die Naivität aller Beteiligten, und das ist schon eine naive Aussage. Ich behaupte, es ist nicht naiv, sondern es ist politischer Wille. Und als der Generalstaatsanwalt mit der Verknüpfung Hamas und den demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Netanyahu eine Klageschrift entworfen hat, war sie für mich in diesem Moment, auch wenn sie vielleicht juristisch gegen den israelischen Staat hätte formuliert werden können, wieder nichts anderes als entweder ein Missverständnis, eine naive Vergesslichkeit, aber auch das glaube ich nicht, sonst war total Absicht. Diese Absicht wird den Nahen Osten aber keinen Frieden bringen.
Wenn das alles so vor Gericht kommt, Sie hätten ja zum Beispiel jetzt als Strafverteidiger argumentieren können, wie kann man eine Strategie wählen, mit der man vor Gericht durchkommt und nicht nur die öffentliche Meinung beeinflusst?
Bei Gericht, und das gilt auch für den Strafgerichtshof, muss die Anklage beweisen. Sie hat die Anklage und damit die Beweispflicht. Das ist schon mal das eine, und die Verteidigung wird immer darauf bestehen, dass erstens das in dem Fall ein Verteidigungskrieg ist, was stimmt, und ob die Frage der Verhältnismäßigkeit, die Frage der Menschenrechtsverletzung, aber die Frage der Kriegsverbrechen in der Kette der Organisation und der Fehlleistungen, wem zugeordnet werden kann. Und ob in einem solchen Krieg, in dem die sich verteidigende Nation eine Realität zur Kenntnis bekommt, dass die Terroristen sich hinter der Bevölkerung immer noch verschanzen, jedenfalls in Rafah, eine Alternative, die mit weniger Opfern möglich gewesen wäre, denkbar war. Und da sind viele lange juristische Auseinandersetzungen nötig. Auch das will ich hinzufügen. Die Welt hat keine eigenen objektiven Zahlen, auch der Todesopfer, keine Zuordnungen, wann und wie auch Zivilisten getötet wurden, weil in der Nähe eben terroristische Aktivitäten waren. All diese Fragen sind bisher nur von der palästinensischen Information hergekommen, die immer auch eine Propaganda ist, weil Krieg nur Propaganda und nicht Wahrheit kennt. Also da sind noch sehr viele Fragen zu beklagen. Nichtsdestotrotz will ich ausdrücklich sagen, als Mensch ist jedes palästinensische Kind, das ich gesehen habe, das getötet ist, das tot da liegt, aber auch jede Frau, jeder Mensch, einer zu viel. Und was meine Empathie angeht, sie ist immer dem Menschen zugeordnet, unabhängig, ob er jüdisch, muslimisch, deutsch, französisch oder palästinensisch oder israelisch ist. Die juristische Frage hat damit aber erst einmal keine Berührung. Sie muss sich Fakten erarbeiten, die wir alle noch nicht haben. Sie muss jeden Vorwurf differenziert beweisen und die Verteidigung wird alles tun, um die Beweise in Frage zu stellen, alleine schon, um ein Urteil zu bekommen in dubio pro reo, das heißt, die Beweise reichen nicht aus.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.